Stellt euch mal einen Wintergarten vor. Draußen ist es Herbst, ungemütlich und ihr sitzt in eurem Wintergarten und habt viele Kerzen angebrannt. Und solange wir nur kurz mal so rüberschauen zu den Kerzen, angenehmes Licht, man fühlt sich wohl. Aber wenn die Kerzen ein bisschen länger brennen, verändert sich die Luft in unserem Wintergarten. Der Sauerstoff wird langsam verbraucht und Kohlendioxid entsteht. Auch Kohlenmonoxid übrigens und reichert sich an. Nicht, weil dieses Kohlendioxid plötzlich was Unnatürliches wäre, nein, sondern weil mehr entsteht, weil ja alle Fenster und Türen zu sind, als gleichzeitig wieder entfernt werden kann. Kuckuck, da bin ich wieder. Herzlich willkommen bei Episode 48 von Erwachsen, der Podcast. Hier ist eine neue Folge. Hier ist euer Moderator. Und ich bin froh, dass ihr auch wieder da seid, liebe Freundinnen und Freunde der Nacht, liebe Genossen und Genossinnen, Bauern und liebe Zuhörenden. Wir machen wieder mal eine neue Folge und ich komme sozusagen aus der Pause zurück. Und um das gleich mal ein bisschen zu kommentieren, die Erde ist natürlich kein geschlossener Wintergarten. Ne? Pflanzen und Ozeane nehmen ständig CO2 auf. Ich sage jetzt mal CO2 statt Kohlendioxid. Aber die Grundidee ist entscheidend. Gelangt mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre, als natürliche Senken aufnehmen können, steigt die Konzentration. Jo. Was will ich jetzt eigentlich? Mit dieser und mit den nächsten drei Episoden will ich etwas zu einem Thema sagen, was mich nicht ruhen lässt und das ihr ja von mir auch schon kennt. Aber ich habe dazu einen Disclaimer. Diese kleine Podcast-Reihe beschäftigt sich mit dem möglicherweise menschengemachten Klimawandel. Und orientiert sich dazu aber am aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung. Und ich unterscheide hier ganz bewusst zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und politischen oder gesellschaftlichen Bewertungen. Das ist was anderes. Weil Wissenschaft beschreibt, was aufgrund von Beobachtungen, von Messungen und überprüfbaren Modellen mit hoher Wahrscheinlichkeit zutrifft, was also tatsächlich da ist. Welche politische oder wirtschaftlichen Konsequenzen man daraus zieht, ist eine ganz andere Sache. Ich will jetzt hier erstmal wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich, nachvollziehbar und auch möglichst neutral darstellen. Und ich werde auch sagen, wo in der Forschung Unsicherheiten sind oder offene Fragen. Und natürlich werde ich auch sagen, wo in der Fachwelt ein Konsens, ein wissenschaftlicher Konsens, also eine Übereinstimmung besteht. Das werde ich auch deutlich machen. Dabei verstehen sich diese vier Episoden nicht als Meinungsbeitrag. Es ist nicht meine Meinung, um die es hier geht, sondern ist eher eine Einladung an euch, sich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit diesen belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen, euer eigenes Bild zu machen. Denn man kann über die politischen Entscheidungen kann man unterschiedlicher Meinung sein. Über sauber erhobene Fakten jedoch nicht. Denn politische Schlussfolgerungen sind oft eine Frage von Werten. Also welchen Werten ich denn anhänge. Ne? So, progressive, konservative und so weiter. Aber die Erkenntnisse der Wissenschaft, die beruhen auf überprüfbaren Dingen, auf Beobachtungen, auf Messungen, auf Analysen. Und deshalb möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam anzuschauen, welche Beobachtungen Forschende in den letzten Jahrzehnten, muss man ja so sagen, gemacht haben und welche Schlussfolgerungen sie daraus überhaupt ziehen. Also die Forschenden, ne? Es geht hier um die Forschenden eben in dieser Episode. So, und dann fange ich mal mit dem Kapitel 1 an, der Frage, warum wird über den Klimawandel überhaupt gestritten? Denn wenn man sich umschaut, umhört und so weiter, über kein anderes wissenschaftliches Thema wird heute so kontrovers diskutiert wie über den Klimawandel. Es gab eins in den letzten Jahren, erinnert euch, Corona-Pandemie, da gab es auch eine große Diskussion. Und für die einen ist die Sache längst entschieden. Ja, es gibt den Klimawandel, aber für die anderen gibt es immer noch Zweifel oder aber nein, das gibt es nicht, das ist alles ganz natürlich und so weiter. Ne? Es gibt natürlich auch natürliche Klimawandel und wir sprechen da später auch noch drüber, aber erst einmal ist es sehr kontrovers. Und warum ist das so kontrovers? Das ist eine interessante Frage. Es gibt dazu eine kurze Antwort. Das ist so kontrovers, weil zwei völlig verschiedene Fragen hier miteinander vermischt werden. Nämlich die erste Frage lautet, was wissen wir eigentlich? Und die zweite Frage lautet, was sollten wir tun? Ja, das sind die beiden Dinge, um die es im Groben immer so geht, aber das wird immer miteinander vermischt. Die erste Frage ist eine wissenschaftliche. Eine Frage von Beobachtungen und von überprüfbaren Erklärungen. Und die zweite Frage ist eine politische und eine gesellschaftliche. Hier geht es um Werte, hier geht es um Prioritäten, um wirtschaftliche Interessen auch und natürlich um persönliche Überzeugung. Denn wer von uns, von euch, ich den wissenschaftlich ermittelten menschengemachten Klimawandel anerkennt, kann ja trotzdem sehr unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was man nun tun soll. Also welche Maßnahmen sind sinnvoll, bezahlbar, welche Maßnahmen sind gerecht, sozial gerecht vor allen Dingen. Oder umgekehrt kann man sich über einzelne politische Maßnahmen ja streiten, ohne aber den wissenschaftlichen Kenntnisstand grundsätzlich anzuzweifeln, in Frage zu stellen. Aber leider werden diese beiden Fragen in öffentlichen Debatten, kannst du dir in den Talkshows angucken, in den Medien, natürlich in den sozialen Medien vor allen Dingen, diese beiden Fragen werden häufig vermischt und auch absichtlich. Denn dadurch entsteht schnell der Eindruck, als würde über die wissenschaftlichen Grundlagen gestritten, obwohl es um die politischen Konsequenzen geht. Wie gesagt, auch absichtlich. Und dazu kommt noch ein weiterer Effekt, denn Wissenschaft lebt davon, Fragen zu stellen. Forschende diskutieren ständig über Details. Wie stark wird sich eine Region erwärmen? Wie schnell steigen die Meeresspiegel? Welche Rückkopplungen spielen welche Rolle? Das ist so, es geht um Fragen. Aber für Außenstehende außerhalb der Wissenschaft und vor allen Dingen über Menschen, die sich mit der wissenschaftlichen Methode nicht auskennen, kann dazu wirken, als seien sich die ganzen Wissenschaftler grundsätzlich uneinig. Aber tatsächlich sind diese ganzen Diskussionen ein Zeichen funktionierender Wissenschaft. Über Details wird gestritten und muss auch gestritten werden. Aber über die grundlegenden Beobachtungen, gerade was der Klimawandel angeht, gar nicht mehr. Und dann es gibt noch einen weiteren Grund für diese kontroverse Debatte. Denn der Klimawandel und seine politischen Folgen betrifft nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Wirtschaft, internationale Politik, wo Entscheidungen große wirtschaftliche oder gesellschaftliche Auswirkungen haben, soziale Auswirkungen haben. Und da entstehen natürlich zwangsläufig unterschiedliche Interessen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Zuhörende, deshalb lohnt es sich, Wissenschaft und Politik gedanklich zu trennen. Und das möchte ich hier tun. Die Wissenschaft versucht zu beantworten, was ist. Und die Gesellschaft entscheidet anschließend darüber, was daraus folgen soll. So, und in dieser Podcast-Reihe beschäftigen wir uns zunächst mal mit der ersten Frage. Nämlich der Frage, was wissen wir tatsächlich? Und weitergehend vielleicht kann man auch noch fragen, und worauf stützt sich denn dieses Wissen? Also wo kommt das denn her? So, und deshalb kommen wir jetzt zum zweiten Kapitel und fragen uns, wie funktioniert eigentlich Wissenschaft? Damit wir da mal ein gemeinsames Fundament legen, weil man kann natürlich, wenn man sich über politische Folgen von wissenschaftlichen Erkenntnissen streitet, lohnenswert die Wissenschaft angreifen, weil wenn das alles Unsinn ist, dann brauchen wir auch keine politischen Maßnahmen ergreifen. Also, wie funktioniert denn Wissenschaft? Viele Menschen stellen sich ja Wissenschaft so als eine Sammlung vor, die sammeln unumstößliche Wahrheiten. Das ist der Olymp, ne? So. Aber tatsächlich ist Wissenschaft so ziemlich genau das Gegenteil davon, also von unumstößlichen Wahrheiten, da ist Wissenschaft ziemlich genau das Gegenteil davon. Wissenschaft beginnt mit einer Beobachtung. Und ich beobachte etwas und stelle mir dann eine Frage. Kann das sein, dass das so oder so ist, dass das diesen oder jenen Grund hat, was ich da gerade beobachte? Das kleine Insekt, was auf meiner Handfläche krabbelt. Und aus meiner Frage formulieren dann Forschende eine Hypothese. Also eine Vermutung, die ich jetzt überprüfen muss und kann. So. Ist die Art auf meiner Handfläche, dieses kleine Insekt, ist das vielleicht eine neue Art? Dazu muss ich das Ding betrachten und vergleichen mit anderen Arten. Also Daten sammeln, Messungen durchführen, vielleicht sogar ein Experiment entwickeln. Und dann habe ich ein Ergebnis. Und jetzt kommen andere Forscherinnen und Forscher und prüfen mein Ergebnis. Und zwar sehr, sehr kritisch. Sie versuchen sogar Fehler zu finden oder meine Ergebnisse zu widerlegen. Und das Verfahren nennt man Peer Review. Und in diesem Verfahren liegt die Stärke der Wissenschaft. Sie versucht nicht Recht zu behalten, sondern sie versucht Irrtümer zu erkennen. Wissenschaftler sind Menschen und Menschen begehen auch Irrtümer. Und erst wenn viele unabhängige Arbeitsgruppen über Jahre oder sogar siehe Klimawandel, über Jahrzehnte hinweg zu ähnlichen Ergebnissen gelangen, nämlich Hypothese, Überprüfung, Peer-Review-Verfahren. Erst dann wächst das Vertrauen in eine wissenschaftliche Erklärung eines Gegenstandes, einer Beobachtung. Also erst dann. Ja. Und dabei gibt es keine absolute Gewissheit und keine absolute Wahrheit, denn jede wissenschaftliche Aussage besitzt eine gewisse Unsicherheit. Wir haben das während der Corona-Pandemie selber erlebt, wie uns aufeinanderfolgend unterschiedliche Empfehlungen für Hygiene, für Sicherheit, für Gesundheit gegeben worden sind. Und das lag nicht daran, dass die Wissenschaft unsicher war, sondern dass es weitere neue Erkenntnisse gegeben hat. Ja? Also diese gewisse Unsicherheit in der wissenschaftlichen Aussage wird auch von der guten Wissenschaft nicht verschwiegen, sondern sie wird sichtbar gemacht. Die Wissenschaftler sagen nicht, wir wissen, was wahr ist, sondern sie sagen uns, das ist der aktuelle Stand des Wissens. Ja? Und das bedeutet auch nicht, dass alles gleich wahrscheinlich wäre. Ja? Wir machen mal ein Beispiel, um das ein bisschen konkreter zu machen. Also wir stellen uns mal 100 Thermometer vor, die an 100 verschiedenen Orten über viele Jahrzehnte hinweg ähnliche Temperaturentwicklungen zeigen. Also zum Beispiel, es wird wärmer. Wenn das so ist, dann wäre die außergewöhnliche Behauptung, alle Thermometer lägen falsch oder alle Thermometer wären manipuliert. Diese außergewöhnliche Behauptung wäre deutlich unwahrscheinlicher, also deutlich unwahrscheinlicher, als die Annahme, dass sich tatsächlich an der Temperatur etwas verändert hat. Ja, also das ist ein ganz einfaches Prinzip innerhalb der Wissenschaft. Außergewöhnliche Behauptungen benötigen außergewöhnlich belastbare Belege. So. Und je größer eine Behauptung ist, das kann man sich so vorstellen, desto sorgfältiger muss sie überprüft werden. Und dieses Prinzip, also außergewöhnliche Behauptungen benötigen außergewöhnlich belastbare Belege, dieses Prinzip gilt in der Medizin ebenso wie in der Physik, in der Astronomie oder eben auch in der Klimaforschung. So, wir fassen mal zusammen. Wissenschaft verlangt nicht, dass wir ihr glauben. Ja, das verlangt sie nicht von uns. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Anforderungen. Also die Wissenschaft verlangt nicht, dass wir ihr glauben. Sie fordert uns im Gegenteil auf, ihre Belege zu prüfen. Ja, klar, da gehört ein gewisses Wissen dazu, Studien zu lesen, Schlussfolgerungen nachzuvollziehen. Aber das ist die Aufforderung der Wissenschaft. Es geht nicht um Wahrheit und es geht nicht um Glauben. Und es geht auch nicht in der Wissenschaft um Meinungen. Die Wissenschaft ist die Grundlage, nach der man sich Meinungen bilden kann. Und sollte, in meinem Fall, weil ich bin ja Teamwissenschaft. Ne? Das heißt also, wenn ihr jetzt noch bei mir seid, können wir uns in der nächsten Zeit, in den nächsten Minuten, ein bisschen genauer ansehen, welche Beobachtungen hat denn die Klimaforschung in den vergangenen Jahrzehnten gemacht? Und weshalb schließen viele Forschende aus diesen Beobachtungen, dass der Mensch eben der heute der wichtigste Treiber der globalen Erwärmung ist, ne? Und nicht irgendein natürlicher Klimawandel. So, gucken wir mal. Also, nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, wenn wir uns über den Klimawandel unterhalten und wir sind ja alle einigermaßen aktuell an der Stelle, dann reden wir in der letzten Zeit vor allen Dingen über Kohlendioxid. Ja? Und warum streitet eigentlich die ganze Welt über ein Gas, das wir weder sehen noch riechen können? Und nochmal obendrauf gesetzt, wie kann ein Gas, das nur etwa 0,04% unserer Atmosphäre ausmacht, 0,04%, solch eine Diskussion in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft anstoßen? Also wie kann das sein? Wie geht denn das? So. Und wenn wir uns dieser Frage widmen, dann sage ich jetzt nochmal herzlich willkommen bei Erwachsenen, der Podcast. Ihr wisst ein bisschen was von meiner Leidenschaft für Astronomie. Und deswegen würde ich gerne mit euch darüber sprechen oder euch mitnehmen auf einen kleinen Ausflug zu den Ursprüngen dieses Kohlendioxids. Wo kommt das Ding eigentlich her? Oder der Kohlenstoff sozusagen, der ja einen Teil dieses Kohlendioxids bildet. Wo kommt das eigentlich her? Dazu machen wir einen kleinen Ausflug. Nämlich einen kleinen Ausflug bis vor ungefähr 13,8 Milliarden Jahren, weil zu dem Zeitpunkt, am Anfang von allem sozusagen, man kann auch sagen Urknall, wenn man möchte, Also kurz nach dem Big Bang gab es nur zwei chemische Elemente. Wasserstoff und Helium. Und die stehen, wenn ihr euch erinnert, Physik Klasse 8 oder 9, im Periodensystem stehen die Dinger ganz links. Wasserstoff besitzt nämlich nur ein Proton im Atomkern. Und weil das Periodensystem der Elemente nach der Anzahl der Protonen in den Atomkern geordnet ist, trägt es also die Ordnungszahl 1. Helium besitzt 2 Protonen und hat also die Ordnungszahl 2. So weit, so gut. Das ist sozusagen der Anfang von allem, diese beiden Elemente. Wenn ich das richtig im Kopf habe, Wasserstoff 75 und Helium ungefähr 25%. Alle anderen Elemente, die schwereren Elemente, also schwerer an Protonen sozusagen, also sowas wie Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Eisen, Gold, gab es damals noch gar nicht, haben nicht existiert. Das Universum bestand damals im Wesentlichen aus Wasserstoff und Helium. Das hat sich erst geändert, als sich aus Wasserstoff und Helium, vor allen Dingen aber Wasserstoff, die ersten Sterne gebildet haben. Das will ich jetzt nicht näher erklären. Können wir gerne mal in einer anderen Folge machen. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gemacht. Also, aber die ersten Sterne haben alles geändert. Denn Sterne sind riesige Kernfusionsreaktoren. Im Innern von Sterne herrschen Temperaturen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Millionen Grad. Und Drücke, also das ist bei unserem Luftdruck, den wir von der Erde kennen hier, Pillepalle, ja, riesige Drücke. So. Und diese Temperaturen und die Drücke, die sorgen dafür, dass das sogenannte Wasserstoffbrennen beginnt. Das klingt ein bisschen so, als ob Wasserstoff verbrennen würde. Das ist aber kein Feuer, sondern es geht hier um Kernfusion. Nämlich 4 von diesen Wasserstoffkernen verschmelzen durch diese Hitze und diesen Druck zu einem, in mehreren Zwischenschritten, zu einem Heliumkern. Und bei dieser Verschmelzung geht ein winziger Teil der Masse verloren. Und da uns Einstein ja mit seiner berühmten Formel E ist gleich mc², Masse und Energie sozusagen in Umwandlung stellt, wandelt sich diese kleine Masse, diese Restmasse in Energie um. Und genau diese Energie lässt zum Beispiel unsere Sonne seit etwa 4,6 Milliarden Jahren leuchten. Das ist sozusagen das, was passiert. Wasserstoff fusioniert zu Helium, etwas Masse respektive Energie wird frei abgestrahlt und darum strahlt die Sonne. Das ist die Energie der Sonne. Kommt aus der Fusion von Wasserstoff zu Helium. So, das macht die seit 4,6 Milliarden Jahren unsere Sonne als Beispiel. Das macht die aber nicht unbegrenzt. Denn irgendwann ist der Wasserstoff im Zentrum auch der Sonne weitgehend verbraucht und der Stern verändert sich. Die Sonne verändert sich. Denn wenn da nichts mehr verbraucht ist, wenn da nichts mehr zu verbrennen, fusionieren, richtiger gesagt, ist, nimmt natürlich auch die nach außen drückende Strahlung ab. Und die Gravitation drückt den Kern zusammen, also ein noch höherer Druck. Damit steigt die Temperatur und erreicht schließlich roundabout 100 Millionen Grad. Und jetzt beginnt eine neue Phase. Jetzt kommt es zum Heliumbrennen. Also natürlich nicht brennen, zum Verschmelzen von Helium für einen ganz kurzen Augenblick zu einem instabilen Berylliumkern. Und wenn in diesem Moment noch ein dritter Heliumkern dazukommt, zuerst sind es zwei, ein dritter hinzu, entsteht ein neues Element. Ein Heliumkern hat 2 Protonen. Jetzt haben wir 3 Heliumkerne, sind 6 Protonen. Tada! Kohlenstoff. Kohlenstoff besitzt 6 Protonen im Atomkern und hat deswegen die Ordnungszahl 6 im Periodensystem. Und aus dem Kohlenstoff können in weiteren Fusionsschritten auch noch schwerere Elemente entstehen. Zum Beispiel Sauerstoff mit 8, Neon mit 10 oder in besonders massereichen Sternen, also mit unserer Sonne wird das nichts, in massereichen Sternen schließlich sogar Eisen, das hat 26 Protonen. Noch schwerere Elemente wie Gold und Platin oder Uran und so weiter entstehen aber nicht mehr in Fusion, sondern überwiegend erst bei Sternexplosionen oder bei der Verschmelzung von Neutronensternen. Also entweder Supernovae oder aber dem Zusammenfallen von 2 Neutronensternen. Da gibt es gewaltige Explosionen, gewaltige Temperaturen und da entstehen dann auch noch schwerere Elemente. Bei Eisen ist nämlich ansonsten Schluss, weil bei der Fusionierung von Eisen zu schweren Elementen wird Energie von außen notwendig und die ist nicht da. So, aber jetzt zurück zu unserem Stern. Der hat genug von der Sache, explodiert und schleudert die in ihm entstandenen Elemente in den interstellaren Raum. Und genau aus dieser Materie, aus dieser kosmischen Materie, die aus explodierenden Sternen stammt, bilden sich später wieder neue Sterne und auch Planeten. Und alles Mögliche, was in unserem Sonnensystem noch so herumfliegt, ne? Also die Sonne ist ein Stern, Planeten entstehen. Deshalb besteht die Erde auch nicht aus Materie, aus dem Urknall, sondern die besteht aus den Überresten von anderen Sternen. Ja? Das ist ja irgendwie faszinierend. Ne? Jedes Kohlenstoffatom, über das wir heute noch reden werden, jedes Kohlenstoffatom in einem Baum, in einem Blatt Papier, in einem Diamanten, ne? Diamant ist purer Kohlenstoff, in einem Molekül Kohlendioxid, ja? Oder jedes Kohlenstoffatom in unserem eigenen Körper, wir haben nämlich eine Menge davon, wurde einst im Innern eines Sterns erzeugt. Also unsere Sonne, wie gesagt, ist für die ganz großen Fusionsstufen zu klein, ja? Und sie wird aber, wenn sie in einigen Milliarden Jahren zum roten Riesen wird und dann ihre äußeren Hüllen abstößt und dann sozusagen als weißer Zwerg aus Kohlenstoff und Sauerstoff zurückbleiben und wird in einer unglaublich langen Zeit als weißer Zwerg existieren, auskühlen und irgendwann in, keine Ahnung, Milliarden, Billionen Jahren dann ein schwarzer Zwerg werden. Also die wirklich schweren Elemente entstehen erst in den deutlich massereicheren Sternen als der Sonne. So, aber jetzt wissen wir endlich, woher der Kohlenstoff stammt und wir können zurück auf die Erde kommen. Denn dort beginnt der eigentliche Kreislauf und die eigentliche Geschichte dieser Podcast-Folge, nämlich der natürliche Kohlenstoffkreislauf der Erde. Ein Kreislauf, der über viele Jahrtausende, Jahrzehntausende könnte man sogar sagen, erstaunlich stabil geblieben ist. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt noch und ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und vielleicht, wenn ihr euch jetzt fragt, wohin führt denn das jetzt hier alles, dann gebe ich einen kleinen Ausblick. Wir wollen einfach lernen zusammen, warum es hier um dieses Kohlendioxid geht, was das für eine Auswirkung hat und woher wir eigentlich wissen, dass dieses Kohlendioxid, über das wir jetzt aktuell reden, mit menschlichen Aktivitäten zusammenhängt. Das ist das ganz Einfache, worum es hier jetzt eigentlich geht, so dass wir am Ende etwas gelernt haben und vielleicht dann auf die notwendigen oder die angedachten, die möglichen Maßnahmen, die darauf folgen können, vielleicht einen anderen Blick werfen können. Okay, also warum geht's hier um Kohlendioxid? Kohlendioxid ist natürlich nichts Unnatürliches, nicht ungewöhnlich auf unserer Erde, denn wir wollen mal erstmal schauen, ganz ohne den Einfluss des Menschen, also bevor wir hier aufgetaucht sind und angefangen haben, die ganze Hütte anzubrennen, was hat denn da funktioniert, wie ging das dann darum? So, denn Kohlendioxid ist kein Fremdkörper auf unserem Planeten, es gehört seit Millionen von Jahren sozusagen zum natürlichen Kreislauf des Lebens. Wir können uns ja die Erde mal so als ein riesiges, perfektes Recycling-System, richtig gut eingespielt, vorstellen. Ne? In der Luft befindet sich neben Sauerstoff und Stickstoff auch Kohlendioxid. Die Pflanzen nehmen dieses Kohlendioxid mit Hilfe der Sonnenenergie auf und bauen daraus Blätter, Holz, Wurzeln, Früchte. Ja. Diesen Vorgang kennen wir aus der Biologie in der Schule als Photosynthese. Jetzt fressen Tiere, Menschen fressen Pflanzen oder andere Tiere. Und dabei wird ein Teil des Kohlenstoffs in den Körper eingebaut. Ne? Wenn wir also Pflanzen essen, da ist Kohlenstoff drin, das gelangt in unseren Körper. Ein Teil davon atmen wir wieder ab, weil wir es bei der Sauerstoffverbrennung freisetzen. Und durch diese Atmung kommt das Kohlendioxid auch in die Atmosphäre zurück. So, wenn Pflanzen und Tiere dann sterben, zersetzen Mikroorganismen die Überreste. Und auch dabei wird Kohlendioxid freigesetzt. Kohlenstoff, Kohlendioxid. Entweder geht das auch in die Atmosphäre oder er bleibt für längere Zeit im Boden gespeichert. So, jetzt haben wir einen kleinen Teil der Reise gesehen des Kohlenstoffs, aber das ist noch nicht längst noch nicht alles. Jetzt geht es nämlich weiter. Denn auch die Ozeane atmen gewissermaßen. Die Ozeane nehmen auch ständig Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und geben gleichzeitig auch wieder welches ab. Und je nach Temperatur, Wind, Meeresströmung kann sich dieser Austausch auch verändern. Über lange Zeiträume ja, aber sozusagen bevor wir aufgetaucht sind, wir Menschen, hielt sich dieser Prozess sozusagen weitgehend die Waage. Ja, das war ein eingespielter Prozess, der einen Kreislauf gebildet hat. Und ein kleiner Teil von dem Kohlenstoff verschwindet sogar über Jahrtausende oder Millionen Jahre aus diesem Kreislauf, indem es in Kalkgestein, Sedimente oder später auch in Form von Kohle, Erdöl oder Erdgas im Untergrund gespeichert wurde. Und ein Teil davon kommt mit Vulkanausbrüchen auch wieder an die Atmosphäre zurück. Und auch Brände und Brände in Savannen, in Wäldern, in Graslandschaften setzen Kohlendioxid frei. Und auf diese Art und Weise wanderte der Kohlenstoff ständig zwischen Luft, Pflanzen, Böden, Meeren und Gesteinen hin und her. So, das Entscheidende dabei war aber nicht, dass sich nichts bewegt hat, sondern im Gegenteil, es bewegte sich ständig irgendetwas. Und entscheidend war, denke ich, dass sich die aufgenommene und die abgegebene Menge über lange Zeiträume nahezu ausglichen. Also Kohlenstoff wurde aufgenommen, wurde abgegeben. Also so ein riesiger Kreislauf. Ja, und wie so ein großen Geldkreislauf. Jeden Tag können enorme Summen überwiesen werden, aber solange die Einnahmen und die Ausgaben gleich hoch sind, bleibt das Kontoguthaben immer stabil und hoffentlich im Plus. Ja? Mit dem Kohlenstoff war es so ähnlich. Jedes Jahr wurde ein erheblicher Teil des Kohlendioxids der Atmosphäre von Pflanzen aufgenommen und gleichzeitig nahezu dieselbe Menge wieder freigesetzt. Die Ozeane nahmen auch CO2 auf und gaben genauso viel wieder ab oder fast genauso viel. Ja, so. Und deshalb blieb die Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre über viele Jahrtausende erstaunlich stabil. Und woher wir das wissen, das erzähle ich dann noch gleich. Jetzt ein paar Zahlen, muss ja auch mal sein. Wenn man über Wissenschaft redet, vor Beginn der Industrialisierung, das ist sozusagen ungefähr 150 Jahre her, lag diese Konzentration des Kohlendioxids in der Atmosphäre so zwischen 275 und 284 ppm. ppm bedeutet hier Parts per Million, also Teile pro Million. Anders ausgedrückt, von einer Million Luftmolekülen waren etwa 280 Kohlendioxidmoleküle. Klingt überhaupt nicht viel, oder? Eine Million zu 280. Okay, es gibt auch natürliche Veränderungen, die hat es auch damals gegeben, also in der Zeit vor der Industrialisierung. Während der vergangenen 8000 Jahre zum Beispiel stieg die CO2-Konzentration durch natürliche Prozesse um ungefähr 20 Parts per Million an. 20. Durch natürliche Prozesse. 20. Aber diese natürlichen Veränderungen verliefen über sehr lange Zeiträume, über Jahrtausende oder Jahrzehntausende, nicht aber über Jahrzehnte. Und wenn aus diesem Kapitel eine Erkenntnis wichtig ist, dann ist die Erkenntnis, die Erde war kein starres System, sie war ein dynamisches System im Gleichgewicht. Und genau dieses Gleichgewicht werden wir im nächsten Kapitel wieder aufgreifen. Denn die Frage ist ja nicht entscheidend, ob Kohlendioxid natürlich ist. Denn das ist es zweifellos. Die eigentliche Frage lautet doch, was passiert, wenn einem über Jahrtausende eingespielten Kreislauf plötzlich zusätzliches Kohlendioxid zugeführt wird. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die in diesem Zusammenhang natürlich viel diskutiert wird. Woher wissen wir das? Was kann ein Mensch verändern? Zusätzliche CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen, die das Gleichgewicht verschieben? Die Erdatmosphäre wiegt rund 5 Billiarden Kilogramm. Das ist heftig, oder? Unvorstellbar heftig. 5 Billiarden Kilogramm. Wie sollen zugegeben 8 Milliarden Menschen so eine gewaltige Lufthülle verändern? Wie soll das gehen? Und diese Frage ist natürlich berechtigt, dass jetzt sich jemand hinstellt und sagt, Quatsch, wie soll denn der Mensch das machen? Aber wir sehen das gleich. Wir können die ja mal anders stellen. Ne? Stellt euch mal einen Blauwal vor. Das ist das größte Tier der Erde. Der wiegt ungefähr 150 Tonnen. Ein riesiges Ding. Ne? So. Und trotzdem gibt es Parasiten auch im Meer, die im Vergleich zu dem Blauwal winzig sind. Milligramm groß. Oder lass das ein Gramm sein. Oder keine Ahnung. Und trotzdem kann einer dieser winzigen Parasiten den größten Wal der Erde, das größte Tier der Erde, krank machen. Nicht, weil dieser Parasit besonders groß ist, sondern weil die Wirkung nichts mit Größe zu tun hat. Und das ist wichtig. Ne? Also denken wir mal ein paar Jahre zurück. Die Viren, die Krankheiten auslösen im Menschen, sind im Vergleich zum Menschen genauso winzig. Aber diese Wirkung hat nichts mit ihrer Größe zu tun. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn ihr noch dranbleibt, jetzt kommt jetzt, es spitzt sich jetzt zu, es kommt jetzt zum Äußersten. Woher wissen wir eigentlich, dass dieses zusätzliche Kohlendioxid überwiegend vom Menschen stammt? Woher? Wir wissen das nicht aus einem einzelnen Hinweis, es war nicht irgendwo ein Etikett dran geklebt, wo steht vom Menschen, sondern wir wissen das aus mehreren unabhängigen Fingerabdrücken, die wir Menschen hinterlassen haben. Und zwar gucken wir uns erstmal den zeitlichen Verlauf an. Ihr wisst bestimmt, was ein Eisbohrkern ist. Also Eisbohrkerne werden in Gletschern gewonnen zum Beispiel oder aus Gletschern gewonnen. Und Gletscher entstehen, indem sich Niederschläge, in diesem Fall meistens Schnee, aufeinander legt und das Gewicht Druck ausübt auf die unteren Schichten und da wird aus Schnee dann Eis. Und diese Gletscher sind relativ stabil über Jahrtausende. So. Und aus diesen Eisbohrkernen können wir bestimmte Erkenntnisse gewinnen, denn die Luftblasen im Eis enthalten Informationen über die Atmosphäre und auch über die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und ich will jetzt mal hier den Begriff Isotope einführen. Was ist das? In der Natur kommt zum Beispiel Kohlenstoff, nicht nur beim Kohlenstoff so, aber auch beim Kohlenstoff, in verschiedenen, sagen wir mal, Varianten vor. Das sind verschiedene Varianten desselben Elements, nämlich Kohlenstoff. Und wir gucken mal in den Atomkern. Die Protonen bleiben gleich. 6. Das wissen wir schon, ne? Haben wir schon gelernt. Aber die Anzahl der Neutronen im Atomkern können sich unterscheiden. Häufigste Variante und stabil ist Kohlenstoff C12. Also 6 Protonen, 6 Neutronen im Atomkern. Das ist die Variante C12 und das ist die häufigste und stabile Variante. Dann gibt es das Isotop C13. Hier haben wir also 6 Protonen im Atomkern und 7 Neutronen. Dieses C13 ist ebenfalls ein stabiles Isotop des Kohlenstoffs, ist aber seltener als die C12-Variante. Und dann gibt es noch das Isotop C14. Hier haben wir also wieder 6 Protonen im Atomkern und 8 Neutronen im Atomkern, C14 also. Und dieses Isotop ist radioaktiv und es ist auch selten. Und wir wissen auch, mit welcher Halbwertszeit dieses radioaktive Isotop zerfällt, nämlich 5730 Jahre. Das ist Wissenschaft, ne? Das kann man ermitteln. Und was können wir jetzt daraus lernen? Also dadurch, dass dieser Kohlenstoff in verschiedenen Isotopen vorkommt und diese Isotope entweder eine verschiedene Häufigkeit haben oder eine verschiedene lange Beständigkeit, können wir aus den Eisbohrkernen Beobachtungen herausholen. Und zwar, sagen wir mal, wir wissen, dass fossile Brennstoffe, nämlich die Ablagerung von Pflanzen, vor allen Dingen von Pflanzen, relativ wenig C13 enthalten. Und wenn wir diese fossilen Brennstoffe verbrennen, wo vor allen Dingen viel C12 drin ist, sinkt deshalb das Verhältnis von C13 zu C12 in der Atmosphäre. Genau, also wir haben dadurch weniger C13 in der Atmosphäre, weil mehr C12 hinzugefügt. Und genau diesen Rückgang kann man beobachten aus den Eisbohrkernen. Oder aber den sogenannten Radiokohlenstoff C14. Millionen Jahre altes fossiles Kohlendioxid enthält praktisch kein C14, weil es inzwischen zerfallen ist. Ja, so. Wenn wir also jetzt eine Abnahme des atmosphärischen C14-Signals in der jüngeren Zeit beobachten, stimmt das mit zunehmenden Emissionen aus fossilen Brennstoffen überein. Ja, so. Wir können das ein bisschen genauer erklären. Warum ist das denn so? Das liegt daran, dass Pflanzen bevorzugt C12, also sozusagen den Normalkohlenstoff für die Photosynthese aufnehmen. Ja? Und Kohle, Erdöl und Erdgas, das habe ich schon gesagt, entstanden ja ursprünglich aus solcher alten Biomasse und enthalten deshalb auch relativ viel von diesem Normalkohlenstoff C12 und vergleichsweise wenig C13. So, wenn wir das verbrennen, wird dieses leichtere Kohlendioxid C12 freigesetzt. Und wenn der Anteil von C13 in der Atmosphäre sinkt, wie wir das beobachten können, dann ist das ein Hinweis auf zusätzliche fossile Kohlenstoffquellen. Klingt erstmal logisch, ne? So. Oder nehmen wir uns nochmal diesen Radiokohlenstoff vor, dieses C14. In der Atmosphäre entsteht ständig neues C14 durch die Strahlen, die aus dem All von der Sonne vor allen Dingen zu uns kommen. Da werden Isotopen gebildet. Lebende Pflanzen und Tiere nehmen dieses neue C14 auf. Wie gesagt, in Millionen Jahre alten fossilen Brennstoffen ist jedoch praktisch kein C14 vorhanden, weil es längst zerfallen ist. Also, dieses fossile Kohlendioxid wirkt daher wie eine Zugabe von altem Kohlenstoff und senkt den relativen Anteil von C14 in der Atmosphäre. Das ist so ein bisschen wie die Mischung von zwei Farbstoffen. Ja? Natürliches Kohlendioxid enthält bestimmte Anteile an diesen Kohlenstoffvarianten, während fossiles Kohlendioxid weniger C13 und praktisch kein C14 enthält. Und wenn man diese Mischung in der Luft misst, dann lässt sich abschätzen, wie viel fossiler Kohlenstoff da drin steckt. Ja? Natürlich muss man bei diesen Messungen auch andere Quellen beachten, zum Beispiel Biomasseverbrennung oder natürliche Schwankungen, das ist klar. Aber es zeigt sich, dass der zusätzliche Kohlenstoff chemisch zum fossilen Kohlenstoff passt. Dieses C14 zeigt, dass er sehr alt ist. Und zusammen mit den bekannten Emissionen aus Kohle, Erdöl und Erdgas ergibt sich, und jetzt kommt es, ein eindeutiger menschlicher Fingerabdruck. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nachvollziehbar, warum wir eben wissen, dass der Mensch den Anstieg von diesem fossilen Kohlendioxid in der Atmosphäre verursacht hat. Es gibt keinen anderen Prozess, in dem Kohle, Erdöl und Erdgas in solchen Mengen verbrennt. Den gibt es nicht. Es ist nur der Mensch, der das tun kann. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die Mengenbilanz. Du kannst natürlich die Emissionen berechnen, die aus Kohle, Erdöl und Erdgas kommen. Oder Landnutzungsänderungen, ne? Zum Beispiel Vertrocknen von Mooren. Moore schließen eigentlich Kohlendioxid ein. Wenn ich sie trocken lege, setze ich das Kohlendioxid frei. Ja? Und natürlich nehmen Ozeane und andere Landökosysteme wieder einen beträchtlichen Teil des Kohlendioxid, des zusätzlichen Kohlendioxid auf. Und dadurch verbleibt nur ein Teil in der Atmosphäre, aber das ist trotzdem deutlich messbar. So, dann haben wir noch eine direkte Quellenbestimmung, auch das ist möglich. Also wo kommt das her, das Zeug? Wir können über die Messung der Isotope, wir haben drüber geredet, C13, C14, sogar regional zwischen fossilen und biologischen Quellen unterscheiden. Wir haben in einer Region Emissionen von überwiegend C12. Da wissen wir dann, das sind fossile. Und andere Emissionen, da gibt es auch C13, C14 drin, dann wissen wir, das sind aktuelle. Ja? Zum Beispiel in zwei chinesischen Großstädten wurden während einer Wintermessperiode, also Heizungsperiode, beispielsweise 65% bzw. 82% der Kohlendioxiderhöhung fossilen Quellen zugerechnet. Das kann man einfach messen. Kurz gesagt, liebe Freunde, also die Konzentration aus historischen Kombination aus historischen Konzentrationsanstieg und fossilem Isotopenfingerabdruck, dazu noch bekannte Emissionsmengen. Wir wissen ja ungefähr, wie viel von dem Zeug seit 150 Jahren verbrannt wurde. Und der Annahme durch natürliche Senken zeigt jetzt eindeutig, und das ist eben das, was Wissenschaft liefert, dass das zusätzliche atmosphärische Kohlendioxid überwiegend global betrachtet aus menschlichen Aktivitäten stammt. So. Puh, das war ein Ritt, oder? So, aber das ist wichtig, dass wir uns darauf einigen können, dass die Wissenschaft hier einfach ein Ergebnis liefert, mit dem wir dann umgehen müssen als Gesellschaft. Ja, also wir wissen jetzt, der größte Teil des zusätzlichen atmosphärischen Kohlendioxid stammt aus menschlichen Aktivitäten. Und durch die Zusammensetzung der Isotope wissen wir, dass es fossile Brennstoffe sind, die das Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöhen. So, und jetzt ist die Frage, welche Folgen hat das jetzt? Und zwar vor allen Dingen für das Klima. Also wie kann denn dieses zusätzliche Kohlendioxid die Atmosphäre erwärmen? Und die Antwort ist ein bekanntes Wort. Die Antwort ist Treibhauseffekt. So, und auch hier, weil wir ja gründlich sein wollen, schauen wir uns erstmal an, was ist das denn, der Treibhauseffekt? Es gibt einen natürlichen Treibhauseffekt. Und das ist ein physikalischer Prozess, durch den die Erde deutlich wärmer ist, als es ohne ihre Atmosphäre wäre. Das hat natürlich mit der Atmosphäre zu tun. Ja? Die Erdoberfläche nimmt nämlich Sonnenlicht auf, erwärmt sich und gibt diese Energie wieder ab. Als langwellige Infrarotstrahlung, man kann aber auch sagen Wärmestrahlung. Ne? Also die Sonne, die Erde erwärmt sich und gibt natürlich, das kennen wir alle, wenn wir zum Beispiel an einem Haus aus Beton stehen, das durch die Sonne erwärmt worden ist und wir gehen jetzt abends nochmal dahin, da wird Wärme wieder abgestrahlt. Ja, also, und das macht eben die Erdoberfläche auch so. So, jetzt passiert Folgendes. Jetzt haben wir Treibhausgase wie Wasserdampf, das ist übrigens ein heftiges Treibhausgas, Kohlendioxid, wie hier schon besprochen, Methan, Lachgas, Ozon, das sind Treibhausgase und die können Teile dieser Wärmestrahlung aufnehmen, so wie die Erdoberfläche auch, und auch anschließend wieder abstrahlen. Auch zurück in Richtung Erde. Nicht nur, aber auch. Ja. Dadurch wird dann die Abgabe von Wärme ins Weltall verlangsamt. Und das passiert so lange, bis sich ein neues Gleichgewicht zwischen aufgenommener Sonnenenergie und abgegebener Wärmestrahlung einstellt. So, das sagt uns die Wissenschaft. Das ist der natürliche Treibhauseffekt. Was hat der für Auswirkungen? Ich würde mal sagen, ganz positive. Nämlich eine wichtige Kennzahl dieses Treibhauseffektes ist nämlich die globale, also die erdweite Mitteltemperatur. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt läge nämlich die rechnerisch effektive Temperatur der Erde bei ungefähr 255 Kelvin, das sind etwa minus 18 Grad. Das ist kalt. Tatsächlich aber beträgt die globale mittlere Oberflächentemperatur ungefähr 288 Kelvin, also plus 15 Grad. Also dieser natürliche Treibhauseffekt macht rund 33 Grad wärmer aus. Und das führt natürlich dazu, dass es auf der Erde flüssiges Wasser gibt. Das gäbe es nämlich bei minus 18 Grad nicht. Und das kann man gut auf dem Mars beobachten. Der hat durch ein schwächeres Magnetfeld und dadurch, dass er auch weniger Schwerkraft hat, weil er kleiner als die Erde ist, konnte er seine Atmosphäre nicht festhalten. Und der Sonnenwind hat die Atmosphäre ins All geblasen und es ist auf dem Mars bitterkalt, weil eben kein natürlicher Treibhauseffekt entsteht. So, also wir haben hier einen natürlichen Treibhauseffekt. Was spielt dabei eine Rolle? Das wichtigste natürliche Treibhausgas ist Wasserdampf. Und Kohlendioxid, Methan, Lachgas, Ozon tragen ebenfalls zur Wärmespeicherung bei. Und auch Wolken beeinflussen das Klima, weil sie sowohl Sonnenlicht reflektieren können, als auch Wärmestrahlung absorbieren, also aufnehmen und dann wieder aussenden. So, schön ist an diesem natürlichen Treibhauseffekt, dass er extreme Kälte verhindert, in der wir leben müssten. Ja, wir hätten es hier viel kälter. Dieser Treibhauseffekt stabilisiert das Temperaturniveau, denn die Atmosphäre verhindert, dass die Erdoberfläche ihre Wärme ungehindert ins All verliert, so wie der Mars. Und sie trägt dadurch zu einem Temperaturbereich bei, angenehm, jedenfalls der ist vor allen Dingen für unsere Lebensform geeignet. Ja? Und dieser natürliche Treibhauseffekt hat auch Auswirkungen auf den Wasserkreislauf. Aus den Wechselwirkungen zwischen Wasserdampf, Wolken, Verdunstung, Niederschlag und so weiter wird ja Energie und Wasser zwischen Oberfläche und Atmosphäre hin und her transportiert. Ja? Außerdem ist der natürliche Treibhauseffekt ein Rückkopplungssystem. Ja? Wenn sich die Luft erwärmt, dann kann sie mehr Wasserdampf aufnehmen. Wasserdampf kann wiederum Infrarotstrahlung absorbieren und kann den Prozess einer anfänglichen Erwärmung verstärken. Und darauf kommen wir nochmal zurück, auf diesen Prozess. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen dem natürlichen Treibhauseffekt, der sorgt halt für ein bewohnbares Erdklima, und der menschlichen Verstärkung dieses Treibhauseffektes, weil wir haben ja im letzten Kapitel gelernt, der Mensch ist nun doch eindeutig daran beteiligt, in die Atmosphäre einzugreifen. Denn mehr CO2, mehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase verändern natürlich die Strahlungsbilanz und führen hier zu einer zusätzlichen Erwärmung des Klimasystems. Wie geht das? Also das Sonnenlicht gelangt größtenteils durch die Atmosphäre und erwärmt die Oberfläche. Nochmal, die warme Oberfläche gibt die Energie als Infrarotstrahlung, also Wärmestrahlung, wieder ab. Kohlendioxidmoleküle absorbieren bestimmte Wellenlängen dieser Strahlung aufgrund ihrer Schwingungs- und Rotationseigenschaften. Darauf gehe ich aber jetzt nicht näher ein. Aber diese angeregten CO2-Moleküle, diese Kohlendioxidmoleküle geben diese Energie wieder ab, wie wir gelernt haben, als Wärmestrahlung in verschiedene Richtungen. Also auch zurück zur Oberfläche der Erde und in die unteren Luftschichten. Und dadurch entweicht zunächst auch weniger Energie ins All. So, und mit mehr Kohlendioxid wird die Wärmestrahlung im Mittel auch in größere Höhen abgegeben, also weiter oben in der Atmosphäre. Da oben ist die Atmosphäre eigentlich kälter und strahlt weniger Energie ab. Und die Erde erwärmt sich nun deshalb, bis sie genauso viel Energie ins All abgibt, wie sie von der Sonne aufnimmt. Also es tritt wieder ein Gleichgewicht ein, aber auf einem anderen Niveau. Und diese Rückkopplungen erwärmen halt die Erde. Eine wärmere Atmosphäre kann wiederum mehr Wasserdampf aufnehmen. Und Wasserdampf ist auch wie ein sehr starkes Treibhausgas. So, das heißt, dieses Kohlendioxid, was wir in die Luft blasen, in die Atmosphäre blasen, beeinflusst, wenn auch indirekt, einen größeren Teil des Treibhauseffekts. Außerdem kann es Veränderungen geben bei Schnee, Eis, Wolken, Verdunstung, Vegetation. Und diese ganze Energiebilanz kann sich zusätzlich verändern. So, Folgen für das Klima sind natürlich jetzt, kann man sich ausrechnen, was da jetzt passiert. Ne? So, also die globale Durchschnittstemperatur steigt natürlich an. Ja? Die direkte Strahlungseinwirkung von Kohlendioxid erwärmt die Oberfläche und die Atmosphäre. So, wir haben Modellrechnungen. Eine Verdopplung der Kohlendioxidkonzentration führt zu einer deutlichen Erwärmung, die wiederum durch Rückkopplung verstärkt wird. Das ist das eine, also die Durchschnittstemperaturen steigen. Der Wasserkreislauf verändert sich. Eine wärmere Atmosphäre und veränderte Verdunstung beeinflussen Niederschläge und regionale Trockenheiten. Ja, diese Reaktion kann regional total unterschiedlich sein. Und außerdem sind ja auch noch die Ozeane im Spiel. Ja, die Ozeane speichern viel Wärme. Das heißt, selbst wenn wir aufhören würden, heute, morgen, jegliches Kohlendioxid in die Atmosphäre zu blasen, wenn wir damit aufhören würden, würde diese Wärmespeicherung in den Ozeanen noch lange anhalten. Ja? Und wie schon gesagt, die Regionen erwärmen sich ungleichmäßig. Nicht jede Region wird gleich warm. Ja? Wir haben Modellrechnungen, die zeigen, dass einzelne Meeresregionen sich sogar vorübergehend abkühlen können. Ja? Vorübergehend ist hier das wichtige Wort dabei. Wir haben Veränderungen bei den Landpflanzen. Es gibt ja so Menschen, von denen ich gehört habe, na, ist doch toll, mehr CO2 in der Atmosphäre, wachsen noch viel mehr Pflanzen, viel größer, wir haben mehr zu essen. Ja, also erst einmal kann mehr Kohlendioxid die Photosynthese und auch die globale Pflanzenproduktivität fördern. Aber mehr Kohlendioxid verringert bei vielen Pflanzen die Transpiration. Und das verändert den Wasserhaushalt und kann wiederum die Erwärmung über zusätzliche Rückkopplungen beeinflussen. So. Und vor allen Dingen, das ist das Tückischste an diesem Kohlendioxid, an diesem durch den Kohlendioxid, das Kohlendioxid verursachten Klimawandel, ist die lang anhaltende Wirkung. Ein Teil des durch diesen Kohlendioxid verursachten Klimawandels bleibt sehr lange bestehen, einfach weil sich das Gas und die aufgenommene Wärme nur sehr langsam aus dem Klimasystem entfernen. So, kurz gesagt, dieses Kohlendioxid erwärmt die Erde nicht, indem es die Sonneneinstrahlung stärker macht, so wie man auch vereinzelt hört, sondern indem es die Abgabe der von der Erde ausgesendeten Wärmestrahlung ins All erschweren. Es ist wie so eine Decke, die man da oben drauf legt. Ja? Du liegst im Sommer in deinem Bett und hast eine Winterdecke auf dir. Der wird warm irgendwann, weil der Austausch der Temperatur nicht funktioniert. Und daraus entsteht also in der Atmosphäre eine Erwärmung. Und diese Erwärmung verändert anschließend den Wasserkreislauf, das Eis, die Vegetation und die atmosphärische Zirkulation. Also Winde zum Beispiel, Jetstreams. Ja, auch das ist ein interessantes Thema. Ich habe da auch schon mal in einer Episode darüber gesprochen. Ich komme dann nochmal drauf zurück. Und ich sehe schon, es wird ein paar Minuten noch dauern. So, jetzt geht's aber um uns. Ja, jetzt geht's, nachdem wir also festgestellt haben, okay, wir blasen das Kohlendioxid in die Atmosphäre. Daraus entsteht eine Erwärmung, weil das Kohlendioxid die Abgabe der Temperatur, der Wärmestrahlung ins All erschwert oder verhindert. Wir reden jetzt über ein paar Grad. Also wenn ich mich nicht irre, reden wir im Moment noch über das 3-Grad-Ziel, das sozusagen eingehalten werden sollte, könnte. Wie kann denn eine Temperaturveränderung von wenigen Grad gravierende Auswirkungen auf unser Leben haben? Wie kann das denn sein? Tja, das klingt zuerst mal gering, ne? Eine globale Erwärmung um wenige Grad, ja, dann wird es eben nicht mehr 20 Grad hier im Frühling, sondern 23 Grad. Ja, Durchschnitt, ne? Das ist so eben Mathematik im Durchschnitt, das ist eben doch was anderes. Das klingt zunächst mal gering, weil unser Alltag kennt größere Temperaturschwankungen, ne? Im Winter ist es, letzter Winter war hier sogar ein richtiger Winter, minus 10, minus 15 haben wir alles gehabt. Jetzt vor kurzem hatten wir hier plus 36, 38 Grad. Das sind natürlich größere Temperaturschwankungen. Ja. Nee, das Entscheidende ist, dass es sich bei dem Anstieg um den weltweiten Durchschnitt handelt. Landflächen erwärmen sich im Mittel stärker, Und zusätzlich entstehen durch diese Erwärmung Hitzeextreme, Niederschläge, Dürren und auch die Länge von Jahreszeiten kann sich verändern. Und da haben eben kleine Änderungen große Wirkung. Denn viele natürliche Systeme und übrigens auch gesellschaftliche funktionieren nur innerhalb bestimmter Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche. Und wird eine solche Grenze, in der alles funktioniert, überschritten, kann sich die Wirkung stark verändern. Es kann ein ganzes Ökosystem kippen und die Erde beherbergt ja viele Ökosysteme. Es kann eine Ernte ausfallen. Es kann der menschliche Körper die Wärme nicht mehr ausreichend abgeben. Solche Schwellen, da geht es ja also um Schwellenwerte, können wirklich zu abrupten oder langfristig schwer umkehrbaren Veränderungen führen. Nehmen wir mal zum Beispiel das Eis. Ja, es gibt hier ein, man nennt sich Eis-Albedo-Prinzip. Das hat mit der Helligkeit des Eises zu tun. Also Schnee und Eis reflektieren ja eigentlich viel Sonnenlicht. Wenn sie schmelzen, wird dunkler Boden oder dunkles Meer frei. Und das Meer, das kann mehr Sonnenenergie aufnehmen. Das nimmt auch mehr Sonnenenergie auf. Und dadurch verstärkt sich natürlich die Erwärmung. Und auch die Ökosysteme reagieren nicht überall gleich. Manche Arten können sich anpassen, manche Arten können in kühlere Gebiete ausweichen, manche Arten können aber auch lokal aussterben. So, und wir Menschen? Für uns Menschen entstehen die Folgen nicht nur durch die Durchschnittstemperatur, sondern über mehrere miteinander verbundene Bereiche. Hitze, wie wir das jetzt letztens hatten hier, 38 Grad, belastet natürlich den Körper. Das merkt jeder von uns. Ja. Dürren oder veränderte Niederschläge beeinträchtigen das Wasser und die Landwirtschaft. Und wenn wir Überschwemmungen haben oder richtige Stürme, dann können natürlich die Gesundheit geschädigt werden und Infrastruktur. Also es geht kaputt. Ja, so. Oder unsere eigene Biologie. Also unser Körper, der menschliche Körper, hat ein paar Autosysteme da drin, ne? Automatische Systeme. Unser Körper versucht seine Kerntemperatur, das gilt für alle warmblütigen Wesen, seine Kerntemperatur in einem engen Bereich von 36 bis maximal 38 Grad zu halten. Ja, das ist sozusagen unsere Wohlfühltemperatur, aber eben auch die für unseren Organismus notwendige Kerntemperatur. So, wenn es zu warm wird, erweitert der Körper automatisch die Blutgefäße der Haut und produziert Schweiß. Und die Verdunstung des Schweißes, Stichwort Verdunstungskälte, führt Wärme ab. Ja, wenn wir aber eine hohe Luftfeuchtigkeit haben und eine hohe Temperatur, funktioniert dieses Kühlsystem natürlich schlechter, weil der Schweiß weniger gut verdunsten kann. Es ist schon zu viel Luftfeuchtigkeit da drin in der Luft. Ja, nur zu viel Feuchtigkeit in der Luft. Und auch körperliche Arbeit oder Flüssigkeitsmangel, hohe Umgebungstemperatur oder wenn es nachts nicht genug abkühlt, erschweren die Wärmeabgabe, ne? Also fehlende nächtliche Abkühlung. Man sagt dazu tropische Nächte, ne? Wenn die Temperaturen nicht unter 20, 22 Grad fallen, dann reden wir hier in Mitteleuropa von tropischen Nächten. So, was passiert? Erstmal steigt die Belastung für Kreislauf- und Flüssigkeitshaushalte. Die Haut wird stärker durchblutet, das Herz muss mehr leisten, der Körper verliert Wasser und Salze. Und wenn diese Wärmebelastung anhält, ja, wenn wir also lange Zeit hohe Temperaturen haben, kann diese Temperaturregulation, dieser Automatismus zusammenbrechen. Und wir erleiden einen Hitzschlag. Und daraus folgend kann es zu schweren Organschäden kommen, dauerhafte Behinderung oder im schlechtesten Fall zum Tod. Ja, man kann an einem Hitzschlag sterben. Und da sind natürlich auch besonders gefährdete Menschen anfällig, wie ältere Menschen, Säuglinge, Menschen mit Herz- oder Atemwegserkrankungen und auch Menschen, die im Freien körperlich arbeiten. Kinder können unter heißen Bedingungen schneller dehydrieren. Die verlieren einfach durch ihre im Verhältnis größere Oberfläche viel mehr Wasser, Feuchtigkeit. Und das betrifft auch Krankheiten. Und Ernährung, ja. Also zum Beispiel können höhere Temperaturen und veränderte Niederschläge die Lebensbedingungen von Mücken und Zecken verändern. Viele von diesen Erregern und auch Überträgern von Krankheiten leben temperaturabhängig. Und dadurch können sich manche Krankheiten in neuere Regionen ausbreiten. Ich sage nur Tigermücke, die inzwischen bei uns angekommen ist. Und dort auch länger übertragen werden, die neuen Krankheiten. Das hängt natürlich auch von der Gesundheitsversorgung ab, von Landnutzung, von sozialen Bedingungen. Wasserknappheit wirkt sich auch aus auf Trinkwasser, auf Hygiene, auf Ernährung, auf Landwirtschaft. Ja? Jetzt gerade geht es durch die Nachrichten, dass die Bauern Ernten verlieren, weil es gibt keinen Niederschlag. Zu wenig Wasser. Der Rhein ist bei, keine Ahnung, 30 Zentimeter Pegel angekommen. Und da wirkt sich das natürlich aus. Gesundheitsrisiken können sich gegenseitig verstärken. Nahrungsmittelproduktion kann beeinträchtigt werden. Das wird passieren, ne? Überschwemmungen können Wasserquellen verunreinigen und dadurch wieder Infektionen begünstigen. Jetzt fassen wir das mal zusammen. Nicht die Zahl 2 oder 3 Grad allein ist entscheidend, denn problematischer ist vielmehr, dass ein kleiner Anstieg des globalen Mittelwertes die Häufigkeit extremer Hitze erhöht, empfindliche biologische Regelkreise belastet und mehrere voneinander abhängige Systeme gleichzeitig verändert. Ich sage nur Kipppunkte. Ja. Für den Menschen, für uns Menschen bedeutet das vor allem eine größere Belastung der Temperaturregulation, also bei Hitze vor allen Dingen, ja, sowie natürlich zusätzliche Risiken für unser Wasser, für unsere Nahrung, durch Krankheiten und auch für unsere Lebensräume. Also zusammengefasst bedeutet das 2, 3, 4 Grad durchschnittliche Temperaturerhöhung, globale durchschnittliche Temperaturerhöhung, tut uns Menschen nicht gut. Vereinfacht gesagt, wir sind dafür nicht gemacht. Und ja, wir haben gibt es eine Differenz, in der wir uns am Leben erhalten können. Ja, wir haben Eiszeiten überlebt, wir haben Warmzeiten überlebt, alles richtig. Aber das, was jetzt hier passieren kann und das, was die Wissenschaft beschreibt, hat nicht mit solchen Klimaveränderungen zu tun. Kleines Beispiel dazu. Letztes Kapitel. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann haben wir es gleich durch. Es gibt ja das Phänomen, trotz steigender Durchschnittstemperaturen, also globaler Durchschnittstemperaturen, haben wir Kälteeinbrüche auf der Nordhalbkugel der Erde erlebt. Das ist nämlich ein gutes Beispiel für die Kompliziertheit dieser Zusammenhänge. Denn diese Kälteeinbrüche widersprechen natürlich einer langfristigen globalen Erwärmung nicht, aber das Gefühl ist ein anderes. Ne? So, wenn es plötzlich im Sommer, wo wir so 25, 26, 27 Grad haben, plötzlich ein paar Tage haben, da haben wir 12 Grad oder 15 Grad. Ja? Wetter beschreibt kurzfristige regionale Zustände. Das ist nämlich der Unterschied, während Klima langfristige Veränderungen beschreibt, von Mittelwerten, von Häufigkeiten. Deshalb, so eine Region kann daher mal so vorübergehend sehr kalt sein, obwohl die globale Durchschnittstemperatur steigt. Und wie geht das? Nehmen wir uns doch mal so einen Kälteeinbruch vor und schauen uns mal an, was da passiert. In der Arktis liegt sehr kalte Luft. Jeder kennt Filmaufnahmen aus der Arktis, da liegt viel Schnee, da gibt es Gletscher und so weiter. Warum ist das da oben so kalt? Weil es einen Polarwirbel gibt, ein großräumiges Windbad in der winterlichen Stratosphäre und das hält die Kaltluft da oben fest, ja, dieser Polarwirbel. Wenn aber dieser Polarwirbel geschwächt oder verformt wird, also sagen wir mal, er mäandert, aus einer Kreisbewegung wird also so eine wellenförmige Bewegung, dann kann kalte arktische Luft weiter nach Süden kommen. Ja? Und dadurch strömt aber auch gleichzeitig wärmere Luft in Richtung Arktis. Außerdem spielt dabei noch eine Rolle Jetstreams und Hochdruckgebiete. Was ist ein Jetstream? Das ist so ein Starkwindband in mehreren Kilometer Höhe, das die Wettergebiete in den mittleren Breiten steuert. Und wenn der mäandert, bildet sich ein langlebiges Hochdruckgebiet, das nämlich blockierend auf diesen Jetstream wirkt, dann kann Kaltluft über mehrere Tage oder Wochen sogar in eine Region gelenkt werden. Aber das ist eine Region, das ist regional. Denn wir wissen auch aus Temperaturmessungen, dass sich die Arktis deutlich stärker erwärmt als der globale Durchschnitt. Das nennt man arktische Verstärkung. Und der Grund ist, dass das Meereis zurückgeht und dass positive Eistemperaturrückkopplungen entstehen. Denn es gibt Forschungsarbeiten, die kommen zu dem Ergebnis, dass die stärkere Erwärmung der Arktis diese atmosphärische Zirkulation verändert. Zum Beispiel Störung des Polarwirbels. oder eben blockierende Wetterlagen. Und dadurch können Kaltluftausbrüche in Teilen Europas, Asiens und Nordamerikas wahrscheinlicher werden, in den nördlichen Teilen. Also die kalte Luft bricht sozusagen aus, weil der Polarwirbel und die Jetstreams, die sie eigentlich am Pol festhalten, um den Pol in der arktischen Region, die bricht da aus, weil nämlich der Polarwirbel und die Jetstreams anfangen zu meandern, beeinflusst werden. Und gerade Hochdruckgebiete dann eben stabil bleiben und stehen bleiben und nicht weitergeschoben werden. Stratosphärenerwärmungen nennt man das, plötzliche Stratosphärenerwärmungen zum Beispiel. Dabei erwärmt sich die winterliche Stratosphäre über der Arktis, ne, das sind die Luftgebiete über der Arktis, während der Polarwirbel geschwächt oder aufgespalten wird. Und dann können eben Jetstreams, Hoch- und Tiefdruckgebiete dieses ganze System so verändern, dass die kalte Luft bis in die mittleren Breiten gelangt. Und wenn ihr jetzt fragt, ist dieser Zusammenhang sicher, dann, und ich habe darauf hingewiesen, dann muss ich jetzt hier antworten, das ist wissenschaftlich noch nicht in allen Einzelheiten geklärt. Also der Zusammenhang zwischen arktischer Erwärmung und Kälteeinbrüchen. Also nicht in allen Einzelheiten geklärt, denn die atmosphärische Zirkulation schwankt von Jahr zu Jahr stark. Und außerdem können hier mehrere Prozesse gleichzeitig wirken. Also Jetstream, Polarwirbel, Hochdruckgebiete. Wir haben da eine aktuelle Übersicht und da wird betont, dass die physikalische Kopplung zwischen arktischer Erwärmung, blockierenden Hochdruckgebieten und Polarwirbel komplex und teilweise noch, und das muss man auch so sagen, noch ungeklärt ist. Aber die Beobachtung ist stabil. Und außerdem bedeutet sozusagen eine Zusage bestimmter Kälteextreme nicht, dass alle Kälteeinbrüche häufiger oder stärker werden. Diese Auswirkungen unterscheiden sich halt je nach Region, nach Wetterlage. Zum Beispiel für den Osten der USA wurde ein Zusammenhang gefunden mit warmen Arktisphasen, während der in anderen Teilen der USA schwächer oder sogar entgegengesetzt sein. Kurz gesagt, die globale Erwärmung erhöht die durchschnittliche Temperatur, die globale Durchschnittstemperatur, beseitigt aber nicht die kalte Luft in der Arktis und verändert auch nicht ständig die gesamte Wetterzirkulation in dieselbe Richtung. Also es wird nicht überall gleich wärmer. Aber die Schwankungen von Polarwirbel, Jetstream und blockierende Hochdruckgebiete kann Kaltluft bis weit in den Süden vordringen lassen und gleichzeitig, wie gesagt, strömt warme Luft in die arktischen Gebiete. So, ihr Lieben, nachdem wir das geklärt haben, können wir jetzt zum Ende kommen. Aber nicht zum Ende kommen, ohne einen Ausblick auf die nächste Episode zu geben. Denn in der nächsten Episode werde ich mich und euch fragen, wir haben jetzt gesehen, dass sich fast alle Wissenschaftler einig sind. Und das fast alles bedeutet wirklich, 99% der mit dieser Materie befassten Wissenschaftler sind sich einig über diese Vorgänge, über diese Zusammenhänge und über diese Ursachen. Ja? Also, wenn sich doch fast alle Wissenschaftler einig sind, warum wird dann überhaupt noch so heftig über den Klimawandel gestritten? Warum wird dann darüber gestritten, dass dieser Klimawandel maßgeblich menschengemacht ist? Ich möchte nicht aus dieser Episode gehen, ohne euch zu beteiligen. Diskutiert mit mir, schreibt mir, die Nachrichten sind möglich über info@erwachsen-podcast.de oder ihr könnt mir bei den euren Podcatchern Nachrichten schicken. Ich bin sehr daran interessiert, mit euch zu diskutieren. Allerdings möchte ich über die Fakten nicht diskutieren, denn die sind hier, denke ich mal, jetzt eindeutig dargestellt worden. Aber wir können natürlich über die Auswirkungen, über die Konsequenzen diskutieren. Da freue ich mich drauf. Insofern war es das für diese Episode. Das war Episode 48 von Erwachsen der Podcast. Ich freue mich auf die nächste Episode. Macht es gut. Ich hoffe, es wird nicht mehr allzu heiß und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin.